ARD.
Was geht ab, ihr Lieben? Hier sind wieder Leon Fröhlich. Hallo.
Huhu.
Vater von Zwillingen, mittlerweile 3,5 Jahre. Und Nick Lessig hier mit 6-jährigem Sohn und der Tochter Bambina, die genauso alt ist wie die Twins. Und ich würde mal schätzen, dass wir am Tag von unseren Kindern zusammengerechnet ungefähr 9000 Mal Nein hören. Und umgekehrt sagen wir wahrscheinlich genauso oft Nein, wie das Neinhorn. Nein. Und dem widmen wir uns in dieser Folge. Müssen wir denn wirklich so oft Nein sagen? Und wenn ja, können wir es vielleicht auch anders sagen? Was gibt es da für Alternativen? Oder machen wir alles richtig? Wir werden zu einer zufriedenstellenden Antwort für alle kommen. So viel möchte ich mal sagen. Hört rein so in diese Folge. Es wird für euch wie ein akustisches Meditieren sein. Los geht's.
Steadies.
Pure Man Steadies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Nick, wenn du dir jedes Auto der Welt kaufen könntest, was wäre dein Favoritenauto?
Oha. Das, was ihr immer noch habt und wir auch mal hatten. Also so ein schöner, geräumiger Spritsparen kann man nicht sagen, aber jetzt kein verschwenderisch krasser SUV. Also so ein Familienauto mit viel Platz, wo man die hinten die Sitze super umlegen kann. Gute Sicht, aber jetzt auch nicht protzig, sondern ja, und auf jeden Fall kein E-Auto. Das würde ich nie wieder machen.
Nee?
Nein.
Ah, da bin ich noch skeptisch. Du hast ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich möchte das nicht für immer quasi vom Tisch kehren, sondern also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Anwendungsfälle gibt und auch Modelle gibt, die da einfach besser sind und dass du, es ist wie so häufig wahrscheinlich, ne? Du hast ja versucht, ein bisschen zu sparen und dementsprechend hast du das Teil nicht von der Batteriekapazität ausgereizt und wenn man das halt macht, wie beim Handy, wenn du zu wenig Speicher quasi nimmst, dann wirst du halt nicht glücklich.
Ja, das stimmt. Also es gäbe noch ein größeres Batteriemodell mit 80 Dingsbums, ich weiß gerade nicht mehr die Einheit, Kilowattstunden Speicher wahrscheinlich. Wir haben 60, es gab auch noch 50, war also ein Mittelding. Wobei ich mich mit einem Typ an der Ladesäule unterhalten habe und man wird ja unter E-Autofahrern zu so Leidensgenossen. Das ist so, ich sag mal so ein bisschen, wie du das als Zwillingseltern beschreibst. Man ist dann ein bisschen was Selteneres und dann guckt man sich mitleidig an und denkt so, ach du Armer. Auch an der E-Ladesäule. Ja, ja, es ist schwer. Man braucht viel länger. Und da hat mir einer mit so demselben Modell mit 80 Kilowattstunden gesagt, dass er kaum weiterkommt. Und ich finde ja, also ich finde E-Autos an sich einfach vom Umweltaspekt spannend und habe das damals für aus Überzeugung richtig gehalten. Es gab auch noch den Umweltbonus, also diese Förderprämie. Mittlerweile ist ja viel zu teuer. Aber der Fehler war, dass das quasi das große Familienauto ist, mit dem man auch die langen Strecken zurücklegt. Wenn es der Kleinwagen ist, mit dem man nur kurze Strecken fährt, zur Arbeit, zu Freunden, aber nicht vollgepackt 300 Kilometer oder weiter, dann halte ich das für eine super Sache. Nur wir haben es halt, ja, falsch gemacht vom Setup.
Da bin ich gespannt. Interessant wird es ja dann wirklich, wenn du auch das große Familienauto elektrisch angetrieben kaufen und fahren kannst, weil ich finde es ja an und für sich spannend. Ich bin ja total angefixt von Solarpanels und so weiter und würde mir da gerne das ganze Dach voll machen, um dann unabhängig zu sein von Stromanbietern und so. Und in meinem Kopf hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, das E-Auto zu laden, weißt du, mit Sonnenenergie, die ja da ist. Und das kannst du ja nicht bei dir im Garten mal so ein bisschen nach Öl bohren und dein Auto damit volltanken. Weil das geht ja nicht. Das bist du ja gebunden. Du bist ja theoretisch viel freier mit einem E-Auto dann.
Ja, das Laden zu Hause ist auch nicht das Problem, sondern das Laden unterwegs. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, so wie ich das sehe. Also eigentlich müssten an allen Rastplätzen wirklich Dutzende E-Ladesäulen stehen oder gebaut werden. Aber es kann ja nicht sein, dass man 25, 30 Minuten lädt und wenn belegt ist, sogar auch noch 20 Minuten warten muss, bis so eine Ladesäule frei wird. Mal abgesehen davon, dass die einfach nicht an den Hauptrouten direkt oft dran sind, sondern du musst halt dann 5 bis 10 Minuten abfahren von der Autobahn, weil eben kein Platz mehr auf den Rastplätzen ist. Und das ist einfach vom Also bei langen Strecken ein großer Pain. Wenn du alleine bist, also noch eine Einschränkung, du bist zum Beispiel alleine und wie nennt man das, so Außenhandelsding, bist viel beruflich unterwegs, hast auch Zeit und musst dich nicht mit Kindern bei den Rastplätzen sozusagen, ja, rumschlagen ist das falsche Wort, aber sie entertainen, dann ist es auch eine Option. Also ich sehe immer die Leute, die alleine fahren, die sitzen halt da vorne mit Handy und gucken sich dann irgendwelche Videos an. Und
na, ich hoffe nicht.
Nee, beim Laden, also während sie laden.
Ach so, ich dachte beim Fahren.
Nicht beim Fahren, nein.
Jetzt habe ich gehört, dass man das auch machen kann mit verschiedenen Modellen, aber das, weiß ich nicht, so sehr würde ich meinem Auto, sage ich jetzt, nie vertrauen, glaube ich.
Nee.
Ich fand es sehr spannend, als ich mal dein E-Auto fahren durfte, wie leise das fährt. Also ich will jetzt nicht ewig über E-Autos reden, aber ich glaube, du hast dich ja schon dran gewöhnt, aber es ist so wahnsinnig leise und auch irgendwie, das ruckelt gar nicht mehr beim Anfang, sondern es ist alles ein ganz smoother Prozess. Und das finde ich schon spannend. Ich verstehe, dass du deine Erfahrung gemacht hast und dass die nicht unbedingt alle positiv waren und ich war ja auch manchmal dabei, aber den Aspekt als Zweitwagen, mit dem du quasi keine großen Strecken fährst, da finde ich schon sehr spannend. Und dann vielleicht noch in Kombination mit einer erneuerbaren Energie, dass du dann umsonst fährst, das finde ich so geil.
Ja,
ich bin aber auch ein Träumer. Das zeichnet mich aus. Ich bin ein Träumer, ich bin hoffnungsloser Optimist und probiere dann die Dinge viel zu schnell und voreilig wahrscheinlich auch aus.
Ja, aber lieber ein Optimist als ein Pessimist, oder?
Das stimmt. Ja, absolut. Wie ist es mit Neinsagern? Wie stehst du zu Neinsagern?
Da bin ich hin und her gerissen. Ich fand es super, dass du gesagt hast, lass uns mal über das Neinsagen sprechen, weil da passiert viel in meinem Kopf, wenn ich das höre. Ich würde behaupten, dass ich auch durch diesen Podcast und das, was ich so aufgeschnappt habe, was das Neinsagen betrifft, ziemlich verunsichert bin, weil man so viel gehört hat über das auf Augenhöhe sein und auf die Kinder eingehen und nicht einfach nur Leitplanken mit Regeln und die müssen befolgt werden und man soll konsequent sein. Also ich hatte mir das ganz anders vorgestellt, das Elterngame, damals, als ich noch naiv war und keine Ahnung hatte. Und mittlerweile, würde ich sagen, bin ich einfühlsamer und informierter, aber trotzdem habe ich nicht das Gefühl, den richtigen Weg zu kennen. Und manchmal sage ich nein und denke, das war jetzt aber zu hart, das hätte auch nicht sein müssen. Und manchmal lasse ich mich dann bequatschen und überreden und mache einen Kompromiss und denke mir so, ey, sag mal, bist du ein Waschlappen? Kann doch nicht wahr sein, dass hier alles ausdiskutiert wird. Also jedes Mal pendel ich so zwischen diesen Welten.
Ja, meine Beobachtung war einfach, dass ich momentan andauernd Nein sage. Also die beiden Kinder haben natürlich Bedürfnisse und sie sind gerade in einer Phase, in der sie auch sehr viel ausprobieren, natürlich auch Grenzen austesten. Und du bist eigentlich in einer Tour am Nein sagen, weil sie gerade mit Stempelfarbe die Türen bemalen.
Oh,
da ist es für mich ein
das hab ich
Fall,
gesehen,
wo man
das
deutlich Nein sagen kann.
Das sah fies aus. Das war die Bartür, die komplett bunt war, ne?
Ja, also wir hatten Besuch von einer lieben Freundin von den Kindern, aber auch die Eltern sind Freunde von uns. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also wir Eltern haben schon ganz häufig gesagt, so, es ist Wahnsinn, wie toll die miteinander spielen. Und unsere Kinder haben auch weiterhin das Thema, dass sie nicht alleine sein wollen. Aber wenn dann die Freundin da ist, dann spielen die auch mal alleine, also zu dritt gemeinsam alleine im Kinderzimmer. Und wir haben sie dann auch mal so eine halbe Stunde spielen lassen und es war sehr leise. Irgendwann ging ein ziemliches Gegacker los und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, wir gehen mal hoch, wir gehen mal gucken, was die machen. Dann hatten sie sich im Bad eingesperrt. Also haben tatsächlich, wir haben so Badtüren, wo du keinen Schlüssel brauchst, sondern wo du den Abschließer quasi drehst, weißt du? Und das hatten sie zugemacht, haben sich eingesperrt und haben wie wild gegackert dahinter. Aha. Noch mehr als wir kamen. Also sie wussten schon, sie haben schon geahnt, das, was wir hier machen, das ist vielleicht nichts, was Mama und Papa cool finden. Dann kannst du ja bei diesen speziellen Türen kannst du immer von außen auch aufmachen, brauchst dann nur einen Schraubendreher oder ein Stück, ein Geldstück und dann kannst du das aufdrehen. Wir haben aufgemacht und sie hatten einfach so ein Buch mit Stempelfarbe, wo du eigentlich so Tiere ausstempeln sollst. Haben sie, ja, ich sag mal, umfunktioniert, haben das Wasser laufen gelassen, haben dann ihre Hände nass gemacht, in die Stempelfarbe getatscht und damit wirklich das komplette Bad, die Tür, die Holzschränke, alles voll gemacht.
Oh.
Und das war,
oh,
wie gesagt, das ist eine Situation, wo ich sage, da ist es sinnvoll, Nein zu sagen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, in denen du dir dann schon denkst, klar, du sagst gerade Nein, weil es für dich unpraktischer ist. Ja, also wenn, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber wenn sie die volle Wasserflasche sich nehmen und dann, sich damit einschenken lassen, dann sage ich mir, nein, komm, ich mache das gerade, weil die ist doch zu voll, die Wasserflasche. Könnte ja sein, dass du was umkippst und dann müssen wir das wieder aufwischen. So, klar, in einer perfekten Welt, auch sehr häufig, ich will mich jetzt nicht schlechter darstellen, als ich bin, ja, ganz häufig schaffen meine Frau und ich es, dass wir die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen und lassen sie dann auch machen. Aber es gibt eben diese Tage auch, an denen du dann 20 Mal Nein sagst, weil schon dreimal was umgekippt ist oder ausgeschüttet wurde.
Ja.
Und du denkst dir irgendwann so, ist das eigentlich der richtige Weg, jetzt die ganze Zeit Nein zu sagen? Gibt es da Alternativen? Könnte ich auch sagen, stopp? Oder also ist es einfach das Wort Nein, was einem im Kopf so eine Schranke stellt? Ja.
Also ich hab Alternativen. Zum Beispiel Nö, finde ich schon besser als Nein. Also nur so vom Gefühl her. Es ist nicht so streng. Es ist so, ich bin kein Neinsager, sondern ich sag dann Nö. Oder
ich bin Nö-Sager.
Oder m-m. Und dann so direkt wegdrehen. Also mir fällt es ja auch nicht so leicht, immer Nein zu sagen. Aber auf die Art und Weise habe ich das Gefühl, es ist nicht ganz so fies.
Ja, du könntest auch so nur Geräusche machen, weißt du? Dann sagst du gar kein Wort, sondern so und damit den Kopf schütteln. Das finde ich ganz schlimm. So Geräusche, muss ich sagen, sind wirklich das Schlimmste. Auch so dieses klassische, ich glaube, hatten wir schon mal, aber dieses
ja,
wenn man still sein soll. Oh, die Geräusche sind das Allerschlimmste. Das fühlt sich immer an, wie als würde man mit einem Hund reden oder so, aber nicht, als würde man das Kind ernst nehmen.
Ja, stimmt. Vor allem so Zischlaute oder so wie du so dieses ist schon krass in der Aussage. Wir hatten heute Morgen auch eine Situation, wo wir Nein sagen mussten. Der Boy hat sich die ganze Woche schon drauf gefreut, dass er sich heute nach der Schule mit seinem besten Freund trifft. Und die sind gerade im Detektivfieber. Drei Fragezeichen lassen grüßen. Die lesen die Bücher, hören die CDs. Und sie haben sich schon drauf verabredet, heute nach der Schule dann gemeinsam Detektiv zu spielen. Und dafür wollte er noch ein paar Sachen einpacken. Zum einen hat er die Bambina geweckt, ist einfach ins Zimmer reingestürmt. Er war schon früher wach, das hat uns schon nicht so gut gefallen. Und dann hat er neben einer Taschenlampe und einem Buch auch einen Schaschlikspieß eingepackt.
Was?
Ja.
Warum?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nur halb mitbekommen. Ich war im Bad. Meine Frau hat dann gesehen, wie er diesen Spieß auch also so heimlich eingesteckt hat. Er wusste schon, dass das nicht in Ordnung ist. Und im Moment ist es zum Glück noch so, dass man an seinen Augen direkt erkennt, wenn er was Falsches macht oder heimlich macht. Also es ist halt, verrät sich immer selbst. Das wird sich auch bald ändern. Und long story short, es ist schon, die sind ganz schön aneinander geraten, weil der Boy, also er schafft es nicht oder wir schaffen es nicht, vielleicht beides, wenn er sich was in den Kopf gesagt hat, ihn zu überzeugen, es besser sein zu lassen. Anders gesagt, wenn man eine Regel aufstellt oder Nein sagt, muss man sich echt darauf gefasst machen, dass er das nicht so einfach akzeptiert. Und das war wirklich intensiv mit Zeitdruck am Morgen und Schwester, die gerade wach wird, eine Situation, die dann alle ganz schön an die Grenzen gebracht hat.
Aber das ist ja auch eher eine Situation, wo ich sage, verständlich, dass man da Nein sagt, oder? Also ihr habt ja Nein zum Schaschlikspieß gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Genau.
Und ich vermute, der Schaschlikspieß war dann auch von ihm als Gedanke, als Waffe angesehen, weil ein guter Detektiv muss sich ja bewaffnen, damit er sich auch gegen Gefahren wehren kann. Aber ein Schaschlikspieß ist halt auch sehr spitz und ich glaube, das ist ja dann die einzige richtige Situation, da Nein zu sagen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich auch so eine Detektiv-Vergangenheit hatte. Ich habe tatsächlich, da war ich schon in der Schule auch, es muss so irgendwas zwischen 1. und 4. Klasse gewesen sein. Und da hatte ich mit Freunden eine eigene Detektivkanzlei.
Ach geil.
Und zwar war das der Prieske-Club. Prieske war ein Name immer wenn wir mit dem Bus gefahren sind, dann haben wir an der Seite, an einem speziellen Haus, da war so ein großer Briefkasten, da stand Prieske dran. Wir haben nicht verstanden, dass wahrscheinlich einfach die Menschen, die da wohnen, mit Nachnamen Prieske heißen. Aber für uns war Prieske so ein geiles Wort, dass wir halt den Prieske-Club aufgemacht haben. Da hatten wir auch wirklich so, ja, so Detektiv- Visitenkarten, nenne ich es mal. Jeder hatte eine eigene. Die haben wir uns selbst gebastelt mit einem Foto drauf. Das musst du, ohne Scheiß, du musst dem Boy so eine offizielle Detektivkanzlei-Karte ausstellen. Der wird sich so freuen. Ich weiß noch, wie ich das in meinem Portemonnaie hatte. Ich war so stolz darauf. Der Prieske-Club, ey. Schöne Erinnerung. Vielen Dank.
Das ist eine super, also eine geile Idee, aber auch eine geile Erinnerung. Also wie, da kommen so schöne Phasen und ich finde das auch super, nur die Momente, die halt schwierig sind, die überwiegen dann, wie mit dem Schaschlik-Spieß zum Beispiel, ja. Aber eigentlich finde ich das überragend, auch mit einer anderen Freundin auf dem Weg zur Schule haben die sich unterhalten, die ist auch im Drei-Fragezeichen-Fieber und guck mal, hier habe ich ein Lineal, das ist orange, wenn man da durchguckt, macht das die ganze Welt orange und hiermit kann ich grün sehen, das ist mein Nachtsichtgerät und ich denke mir so, boah, geil, so für einen Moment die Kindheit noch in Ordnung, ohne Handy, Tablet und Serienwahnsinn, deswegen großartig. Oh komm, eine Geschichte muss ich noch erzählen, weil das passt so ein bisschen zu der Stempelfarbe und auch zu dem Detektivding. Und vor allem ist es auch sowas, wo man im Nachhinein drüber lacht, aber in dem Moment ist es nicht so ganz witzig. Ja, wenn man die Geschichte jetzt hier erzählt, ist es so, ha 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 ha, weißt du noch. Aber mit demselben Freund haben sie bei uns zu Hause Detektiv gespielt und wir haben noch dieses Stelzenhaus im Garten und wir dachten so, ach cool, die sind draußen, die haben endlich was zum Spielen gefunden, lass die mal machen. Wir hatten ein paar Tage vorher im Garten Knoblauch verbuddelt. Und zwar nicht, um irgendwas zu pflanzen, sondern weil wir gelesen haben, das hilft gegen Wühlmäuse. Wir hatten Wühlmauslöcher, mehrere im Rasen. Und dann habe ich mit dem Boy halt, das liebt er, ja, da so rumzubuddeln und so alte Knoblauchzehen reinzustecken. Diesen Knoblauch hatten die beiden Jungs wieder ausgebuddelt aus der Erde, haben sich am Wasserhahn einen Eimer geholt und gefüllt und haben dann den Knoblauch in den Wassereimer, alles komplett platt gestampft, sodass es eine richtige Knoblauchsuppe wurde. Und dann haben sie so Wasserbomben geholt, aber nicht die aus so Gummi, die man so aufpustet, sondern die, die sich so vollsaugen, wie so ein Schwamm, so ein runder Schwamm. Und okay, haben dann diese Wasserbomben in das Knoblauchwasser getunkt und das waren ihre Stinkbomben. Dann haben sie diese Knoblauchstinkbomben durchs ganze Stelzenhaus geworfen, an die Wände, das ist durch das Holz runtergetropft auf den Rasen. Die hatten die Schuhe, die Hosen, die Jacken, es war alles voll mit Knoblauch. Das hat, kein Witz jetzt, es hat 5 Meter entfernt, wenn du darauf zugelaufen bist, schon nach Knoblauch gerochen. Du hast gedacht, du bist gerade bei dem griechischen Grillfest, bei einem Restaurant oder in der Großküche. Es war krass. Und wir haben uns angeguckt und dachten so, Alter, fuck, das muss alles gewaschen werden. Wer macht es sauber? Das gibt's nicht. Und dann kam noch dazu, wir kannten den Freund und die Eltern noch nicht so lange, wussten nicht, wie cool wird es für die sein, ja? Da ist er einmal bei uns zu Besuch und die sahen sich komplett ein mit Knoblauch. Einmal Marinade bitte. Ja.
Aber der Boy macht gerne so Sachen mit Wasser. Ich erinnere mich, als wir letzten Sommer mal da waren und da hat er doch, glaube ich, den Rasenschnitt genommen, hat das in so einen großen Bottich gemacht, mit Wasser gefüllt und hat gesagt, er macht jetzt eine Suppe, in der er badet.
Genau.
Und das war halt einfach, als Erwachsener sagst du, Halleluja, ist das ekelhaft. Ja. Und er war halt einfach, er ist da rausgekommen und war von oben bis unten voller so kleingeschnittener Rasenschnittgeschichte. Also es muss so gejuckt haben, auch, oh, der war einfach so happy.
Ja.
Wasser findet er geil.
Ja, der findet Wasser geil und alles, was so wild ist, Experimente, alles, was schäumt und überläuft, der friert ständig irgendwelche Sachen ein im Eisfach. Und dann guckst du da rein und findest dort, weiß ich nicht, Blumen, Erde, Spielzeug. Alles ist tiefgefroren. Und das ist nicht so einfach, wenn du jemanden hast, der regelmäßig und gerne Grenzen austestet.
Ja, mega gut. Aber du musst ihm so ein Detektivset kaufen,
ja,
wo du so Fingerabdrücke untersuchen kannst, weißt du?
Ja, das
fand ich
geil.
Auch richtig geil. Das war mein absoluter Favorit als Kind.
Ja.
Alle Gläser habe ich damit voll gemacht und so. Und das kann auch sehr ärgerlich sein, glaube ich, für Eltern, aber ich habe gute Erinnerungen daran.
Ich hab's.
Meine Eltern haben nicht Nein gesagt, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ist doch.
Meine Eltern haben, glaube ich, relativ selten Nein gesagt und das ist cool.
Perfekt. Ich habe es hiermit aufgeschrieben, weil ich die Idee super fand. Dafür wollte ich mich noch bedanken. Wird gemacht. Super. Romance Daddy's Fact Sheet. Christoph hat für uns gecheckt, ob es uns denn überhaupt schwerfällt, Nein zu sagen. Ist das so? Also vielleicht sind wir ja auch nur die Ausnahme. Und es gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2012, wo man eben sieht, in welchen Situationen, also zu welchen Menschen es uns besonders schwerfällt, Nein zu sagen. Und das dann auch nochmal unterteilt nach Männern und Frauen. Wir machen das eins nach dem anderen. Also, was sowohl Männern als auch Frauen besonders schwerfällt, ist, zu Freunden Nein zu sagen. Also das ist die Kategorie, die am stärksten ist, finde ich irgendwie überraschend. Auf der anderen Seite, ich meine, du bist der Soziologie-Psychologie-Experte, weil du das im Studium mal mitgenommen hast, aber ich glaube so, das hat was mit Peergroups zu tun und man möchte sich gegenseitig gefallen und Freunde haben den größten Einfluss auf einen, da sagt man nicht so leicht Nein.
Ja.
Bei Frauen kommt dann an nächster Stelle das Kind. Also Frauen sagen zu 49% ungern zu ihrem Kind Nein. Bei Männern sind es 43%. Was bei den Männern dagegen auf Platz 2 ist, ist Nein zum Ehepartner. Also da haben Männer ein größeres Problem damit als Frauen, die ihrem Kerl leichter Nein sagen. Dafür wiederum fühlen sich jetzt wahrscheinlich alle Frauen bestätigt, die so sagen, oh, mein Mann ist so ein Muttersöhnchen. 51% der Männer haben Schwierigkeiten, zu ihren eigenen Eltern Nein zu sagen.
Aha, okay.
Ja.
Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die Beziehung an, die du hast. Wenn du eine gute, funktionierende, stabile Beziehung hast, dann kann man sich im besten Fall auch mal Nein sagen.
Ja.
Würde ich sagen. Also es ist ja immer so, ich glaube, es ist immer so eine Frage auch der Gleichberechtigung. Klar sagst du zu deinen Eltern wahrscheinlich seltener Nein, wenn du so in einer etwas devoteren Haltung und Position bist, würde ich sagen. Aber wenn du dann irgendwann es schaffst, auch als Erwachsener gleichberechtigt zu sein, ist das auch drinne. Also ich hoffe, dass meine Eltern auch zu mir Nein sagen, aber gerade mit meinen Eltern, glaube ich, haben wir da ein sehr, sehr gutes Verhältnis.
Das kann sehr gut sein. Auf der anderen Seite gibt es auch Positionen, ich springe ein bisschen weiter im Factsheet, dass es auch was ist, was man lernen kann oder auch was Leuten unterschiedlich schwerfällt. Es gibt nämlich Studien, die sagen, dass jemand, der gut Nein sagen kann, auch gut in Selbstfürsorge ist. Also es ist nachgewiesen so, dass wenn du gut Nein sagen kannst, bist du seelisch und auch körperlich gesünder, weil man sich zum Beispiel im Job nicht alles aufbrummen lässt, was der Chef sagt, oder sich nicht immer von Freunden einspannen lässt, wenn die sagen, hast du mal Zeit, kannst du mir mal helfen? So der klassische Umzugshelfer. Es gibt Leute, die sind da immer dabei und Leute, die sind da nie dabei.
Ja, das stimmt. Oh, Umzüge, ey, fast verdrängt. War schon lange auf keinem Umzug mehr. Würde man Rücken auch nicht mitmachen, aber war mal eine wilde Phase. Da war ich auf sehr vielen Umzügen. Weil ich nicht Nein sagen kann. Damals.
Dann schauen wir mal, wie das gegenüber Kindern ist. Jetzt wird's sehr spannend. Wir starten mit the one and only Katharina Saalfrank. Die hat in ihrem Buch gesagt, also die Haltung vertreten, muss man sagen, dass es die Aufgabe von uns Eltern ist, eine klare Position einzunehmen und auch mal Nein zu sagen. Also wie man Nein sagt, ist dann die nächste Frage, aber sie ist der Überzeugung, dass Kinder auf der Suche sind nach Eltern, die Haltung zeigen, die Orientierung geben, eben auch durch ein Ja oder, schwieriger, durch ein Nein. Und ausweichen in Form von Unklarheit, also dass man das so umgeht oder nicht direkt darauf antwortet, wäre also keine Alternative. Und sie geht außerdem davon aus, dass wir Eltern nicht gerne Nein sagen, weil es uns oft an unsere eigene Kindheit erinnert, in der wir unsere Eltern oft als unfreundlich empfunden haben, wenn sie uns geneint haben. Aber deshalb ein Nein zu vermeiden oder so zu umgehen die ganze Zeit, hält sie im Zweifel für die schlechtere Lösung.
Aha. Ja, spannend. Da wüsste ich natürlich jetzt gerne mal Katharina Saalfrank, ob die quasi auch mit der Zeit gegangen ist, pädagogisch. Weil ich erinnere mich, als ich jung war, da hat die ja so diese stille Treppe propagiert, wo wir ja schon gehört haben, dass das heute nichts mehr ist, was man empfiehlt. Aber theoretisch sind es ja dann die Leitplanken, von denen wir vorhin gesprochen haben oder die du angesprochen hast, die man nicht machen soll, oder?
Ja, sie sagt schon, eher Leitplanken, also Haltung zeigen. Auch wenn man sagt, bei uns wird nach 18 Uhr keine Süßigkeit mehr gegessen, dann ist es eben für jeden Tag. Dann ist es Haltung, wenn man sagt, es bleibt dabei, auch wenn heute vielleicht Gäste da sind. Ja, aber ich selber hatte halt dieses Gefühl, dass dieses Leitplanken, Regeln, Mauern-Ding zu streng ist. Und ich kann dir auch sagen, woher das kommt. Als wir hier im Podcast ganz zu Beginn mal die Folge mit Kathi Weber hatten, gewaltfreie Kommunikation, da habe ich so noch unsicherer, wie ich damals war, weil früher in der Vaterschaft gesagt so, ja, aber was ist denn so mit Leitplanken? Ich dachte, es wäre auch gut, wenn man den Kindern irgendwie eine Orientierung gibt. Und dann hatte sie gemeint, also Nick, hör mal zu. Und hat dann einen Vortrag gehalten über gewaltfreie Kommunikation. Und das habe ich einfach nicht ganz gecheckt. Und gleichzeitig wusste ich, ich will kein autoritärer, strenger, uneinfühlsamer Vater sein. Nur gleichzeitig hat es mich auch oft an die Grenzen gebracht, weil ich kann ja nicht einfach nur alles durchgehen lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Natürlich. Ja, ich bin da auch hin und her gerissen und suche noch den richtigen Weg, sag ich mal.
Ja. Spoiler, in dieser Folge werden wir die eine Antwort auch nicht finden, denn wir haben Leute und Positionen, die das Nein-Sagen eher gut finden und andere, die sagen, warum man es nicht oder wenn dann anders machen sollte. Ich zitiere gerade noch mal kurz jemanden, der pro Nein ist. Der Kinder- und Jugendforscher Klaus Hurrellmann nämlich. Der hat beobachtet, dass es schon lange eine Machtverschiebung in Familien gibt. Und zwar behauptet er oder sieht, dass ein starkes Nein Eltern kaum noch über die Lippen kommt, weil sie eben, was ich gerade auch gesagt habe, nicht autoritär rüberkommen wollen. Man will nicht der strenge Vater aus den 90ern sein. Und dazu kommt, dass man oft, gebe ich auch zu, keinen Bock auf den Widerstand hat. Es macht ja auch nur Sinn, wenn du es dann durchhältst. Also du kannst ja nicht einmal Nein sagen und wenn das Kind dann doch macht, dann sagst du, na gut, ja, das bringt ja auch niemandem was.
Ja. Das ist echt so. Das ist wirklich, das ist dann so quasi das zweite Thema. Ganz häufig sagst du, finde ich, als Eltern Nein zu Dingen, wo du nach 10 Sekunden merkst, vielleicht hättest du einfach ruhig sein sollen. Ja. Das war jetzt gar nicht so wichtig, hier den Kampf zu kämpfen, aber es gibt ja dann kein Zurück mehr. Genau. Du darfst ja dann nicht wieder einknicken, zumindest in meiner Vorstellung, weil dann machst du dich ja auch wieder unglaubwürdig vor dem Kind. Ja. Also ich versuch dann natürlich, wenn es ganz dramatische Sachen sind, dann versuche ich mit meinen Kindern zu reden und zu sagen, hier, ich habe gerade eben Nein gesagt, das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Ihr habt vollkommen recht, keine Frage. Aber ich meine jetzt gerade so die kleinen Kämpfe, wie oft ich mir denke so, oh, jetzt musst du diesen Kampf kämpfen. Kannst du nicht einfach mal deine Gosch halten, statt aus Reflex quasi Nein zu rufen.
Ja, dann lass uns doch kurz über die Nein-skeptischen Positionen sprechen. Und auch wenn es nervt, dass es keine klare Ansage gibt, ist das Schöne, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass sich jeder seinen Teil rausziehen kann. Also jeder, der jetzt den Podcast hier hört von euch, kann sagen, siehste, so mache ich das und nicht anders. Und ihr werdet für jede Art und Weise eine Rechtfertigung finden. Der Kinderpsychologe Schulte Markwort sagt, dass Kinder Grenzen austesten, das ist normal. Es geht natürlich darum, wie man dann als Eltern damit umgeht. Die stille Treppe zum Beispiel findet er schlimm. Das hattest du ja auch mit Katja Saalfrank schon, oder Katharina Saalfrank. Ich sage jedes Mal ihren Vornamen falsch. So, Frau Saalfrank halt. und man soll stattdessen Machtkämpfe so schnell wie möglich beenden. Da gewinnt nämlich keiner. Und stattdessen Angebote machen, wo es geht. Zum Beispiel, du magst nicht Zähne putzen? Dann probieren wir es doch mit einer anderen Zahnpasta. Wenn das immer so einfach wäre.
Ja, ich finde das ja gut, dass es solche Tipps und Ideen gibt. Und ich würde es total feiern, für mich selbst als Vater, wenn ich in den passenden Situationen immer auch so ein Repertoire hätte, wo ich die Tür aufmache und hole dann die richtige Antwort raus und die richtige Verhaltensweise, um mich zu verhalten. Die Schwierigkeit ist ja, dass du nicht immer in der gleichen mentalen Verfassung auch selbst bist als Eltern oder als Vater. Und dann finde ich natürlich auch manchmal diese Beispiele, ich will das überhaupt nicht verurteilen, ich finde das cool, ja, ich finde das auch total super und ich finde das auch total sinnvoll, aber wie jetzt das Beispiel, dann probieren wir es mit einer anderen Zahnpasta, ja, wie viele Zahnpasta soll ich denn zu Hause haben, für den Fall, dass das dann kommt, also das, wir haben eine Zahnpasta, weißt du?
Genau.
Wir haben auch eine Zahnbürste. Das ist ja utopisch dann zu sagen, du möchtest dir keine Zähne putzen. Das ist etwas, was gemacht werden muss, finde ich. Und dann, klar kannst du andere Angebote machen, aber
ja, und,
es ist nicht leicht.
Und dann ist es noch so, schon oft erlebt, dann sagst du, wir wollen es mit einer anderen Zahnpasta probieren. Nein. So, dann ist der Tipp auch schon wieder hinfällig. Das ist ja jetzt nicht damit gesagt, dass das immer funktioniert. Und dann kannst du sagen, sollen wir uns vielleicht erst anziehen und dann Zähne putzen? Nein, ich will keine Zähne putzen. Und da kannst du sagen, was du willst. Was?
Da ist glaube ich, auch gar nicht, also man darf den Tipp ja auch nicht einfach eins zu eins so nehmen und sagen, ich habe den Tipp probiert, es hat nicht funktioniert. Du musst natürlich auch die Transferleistung schaffen, dass du eigene Tipps für die Situationen dir suchst. Aber vielleicht liegt es dann halt auch an mir, dass ich dann zu Blade bin, weißt du? Also ich krieg's halt in einigen Situationen dann vielleicht nicht so hin, wie ich es mir auch selbst wünschen würde,
klar,
dass ich dann Angebote mache. Und da bin ich auch ehrlich, ich finde es dann nur schade, wenn manchmal andere Eltern, ich meine, wir kriegen ja bei Social Media dann auch viel mit, oder auch Pädagogen, dann so überstreng sind und einem so richtig noch ein schlechtes Gewissen machen, weißt du?
Ja.
Also niemand weiß doch, wie die Situation bei anderen Menschen zu Hause ist. Und ich glaube, das würde ich jetzt mal so behaupten, alle Eltern, die ich kennenlerne, die versuchen doch, die bestmöglichen Eltern zu sein. Klar hat jeder einen anderen Stand von Wissen, vielleicht auch eine andere Herangehensweise an der Elternschaft, aber kein Elternteil, das ich kenne, versucht irgendwas schlecht oder falsch zu machen. Du versuchst, das doch so gut zu machen, wie du möchtest. Und Tipps geben, dafür ist, glaube ich, jedes Elternteil offen. Ich habe noch nie mit einem Vater oder einer Mutter gesprochen und gehört so, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, noch Tipps zu hören, wie ich mit einer Situation umgehen kann, weißt du? Ja. Das ist doch vollkommen cool, wenn du Tipps bekommst. Aber warum verurteilt man dann Menschen so schnell und sagt so, wie kann man das nur machen, so, weißt du?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, auch da kommt es auf die Situation an, wann man einen Tipp bekommt oder ob man danach fragt. Aber ja, wie du sagst, das ist, du musst halt gucken, wie du irgendwie eine Lösung fährst. Und es gibt Tage, wo du es besser schaffst, wo auch die Kinder es irgendwie besser schaffen. Das hängt ja manchmal miteinander und manchmal nicht. Was ich festgestellt habe, was eine Lösung sein kann, ist zum Beispiel Thema Zähneputzen und dabei zu bleiben. So, Kind sagt, nein, will keine Zähne putzen heute. Dann sage ich manchmal, wenn ich es schaffe und gerade dran denke, einfach gar nichts mehr zum Zähneputzen. Nicht, doch, du musst und es ist wichtig und die Zahnmonster und es geht nicht anders und es gehört dazu. Das sind meine Worte an schlechten Tagen. Aber an guten Tagen lasse ich das einfach kurz so. Dann machen wir was anderes, ziehen uns an, reden, bliblablub. Und 3 Minuten später komme ich mit der Zahnbürste und mache es einfach. Nicht, so, jetzt müssen wir aber Zähne putzen, sondern ich setze mich dazu, zum Beispiel bei der Bambina, die malt irgendwas auf ein Blatt Papier und sage so eine Ablenkungsfrage, so, oh, was malst du da? Ist das ein Regenbogen? Ich sehe, dass es kein Regenbogen ist. Und dann sagt sie, nein, das ist ein Baum. Und schon geht die Zahnbürste los. Und sie hat vergessen, dass sie überhaupt gerade gar keine Lust auf Zähneputzen hat. Und das klingt jetzt so einfach, ja, jetzt mache ich auch so einen Tipp. An 5 von 10 Tagen funktioniert das auch nicht. Und es hat damit zu tun, wie gestresst bist du, wie gereizt bist du, wie oft musstest du es schon vorher sagen, wenn du schon seit 20 Minuten versuchst, dem Kind die Zähne zu putzen, ist es schlimmer. Und Zeitdruck ist ein Riesenthema, ja. Wenn das halt gemacht werden muss, dann eskaliert es halt teilweise.
Ja, ich habe das, finde ich, einen coolen Hinweis und einen coolen Tipp von dir, weil das ist mir auch aufgefallen, je mehr du und je größer du das Thema quasi machst und je mehr Raum du dem auch bietest, desto schwieriger wird es manchmal.
Ja, also, du kannst dich hochschaukeln gegenseitig.
Genau. Und das ist definitiv eine Mutsache, so, also Mut Englisch, eine Situations- und Einstellungssache, wie du jetzt gerade in der Sekunde drauf bist. Und ich finde es witzig, dass du die Zahnmonster erwähnst, das Buch, ne?
Das ist so ein Lied, irgendwas mit dem Hucky-Bucky.
Ah, den Hucky-Bucky, den hatten wir auch schon. Okay, witzig. Ja, nee, ich habe nur letztens gerade, waren wir auch bei Freunden, da wollten die Kinder ein Buch vorgelesen bekommen und dann kam das Kind, was da gewohnt hat, und hat ein Buch gebracht und dann waren das irgendwie Zahnmonster und meine Jungs saßen nebendran und Zähneputzen war zum Glück ja bei uns noch nie ein großes Thema, aber dann ging es da plötzlich um, ja, auf euren Zähnen leben Monster und jeden Morgen und jeden Abend gehen wir auf Monsterjagd und meine Kinder saßen so, was? Wieder sind Monster. Und auf einmal hatten die halt abends voll Schiss. Also die wollten dann unbedingt Zähne putzen. Aber ich fand es halt so krass, weil vorher haben sie halt Zähne geputzt, weil es dazugehört. Und dann war das plötzlich so angstgetrieben. Weißt du, also das Buch hat ja eine Angst suggeriert. Ja. Und sie hatten dann, wollten dann Zähne putzen wegen der Angst raus. Und haben dann auch sehr unruhig geschlafen. Und das fand ich auch wieder spannend, so pädagogisch. Ne? Also wie kommst du an dein Ziel, in Anführungsstrichen, also als Eltern, an das Ziel, dass die Kinder Zähne putzen? Ich will jetzt nicht falsch formulieren, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dass Angst eigentlich nicht der richtige Weg sein kann, kam da für mich auch so ein bisschen durch. Und dass ich die Zahnmonster gar nicht so geil finde, weil ich verstehe dieses Spielerische, wir gehen auf Monsterjagd und du darfst die Zähne putzen und danach kommt nochmal Mama, weil sie möchte auch mit Monster putzen und putzt auch die letzten Monster weg. Das führt halt dazu, dass die Kinder so waren, so, bist du dir sicher, dass du alle Zahnmonster erwischt hast? Ich möchte keine Monster in meinem Mund haben. Und ich verstehe sie voll.
Ja, voll richtig. Also kann ich total verstehen. Also vielleicht können wir einfach festhalten, jeder sucht seinen Weg, den bestmöglichen für sich, für seine Situation, für seine Kinder. Vieles ist möglich, es gibt kein Schwarz und Weiß und wir verurteilen wenig bis gar nicht, was die anderen machen, oder?
Okay, finde ich gut.
Daddy freie Zone.
Leon, ich habe mal eine Frage an dich.
Na bitte.
Kannst du mir erklären, wie meditieren geht?
Du glaubst, dass ich da der Richtige bin?
Vielleicht hast du da mal irgendwas gehört oder kennst jemanden, du kennst viele Leute, du sprichst viel mit Menschen, du bist ein offener Typ. Vielleicht hast du da eine Anleitung für mich.
Also ich habe Berührungspunkte mit Meditieren. Meine Eltern sind ja große Yogis.
Ah,
also,
siehst du?
Die machen seit 100 Millionen Jahren Yoga, die schwören voll drauf. Mein Vater ist da noch ein bisschen, der geht noch ein bisschen weiter, der macht auch so Dinge wie Zielgrei und immer wenn ich Rückenschmerzen habe, sagt er, mach Zielgrei, atme in den Schmerz rein. Habe ich mal versucht, also auch nach deren Anleitung. Und letztens, als ich Rückenschmerzen hatte, da haben mir ganz viele Menschen über Social Media geraten, ich soll doch mal, wie ich dachte, Maddie Marison ausprobieren. Das ist so eine YouTuberin und die macht auch so Yoga-Kurse. Und ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, die heißt nicht Maddie, die heißt Madi. Kann ja kein Mensch ahnen, dass jemand Madi heißt.
Ehrlich?
Na jedenfalls,
ach krass.
Ja, die heißt Madi. Habe ganz viel danach geschrieben. Ich hab so eine Story gemacht und habe gesagt, so hier, ich habe jetzt ausprobiert, Maddie Marison. Kam 1000 Antworten so, die heißt nicht Maddie, die heißt Madi. Und ich so, okay, sorry, ich hatte sogar noch das falsche Profil verlinkt. Naja, ist ja auch egal, wird sie nicht mitbekommen haben. Die hat nämlich Millionen Follower und ist ihr auch vollkommen Wurst. Aber da habe ich einen speziellen Rücken-Yoga-Kurs gemacht. Der ging so 25 Minuten und ich habe mich wirklich versucht, darauf einzulassen. Die Situation war wirklich gut. Also die Kinder waren, weiß ich gar nicht, wo die Kinder waren, aber ich war allein zu Hause und hatte die Möglichkeit, wirklich für mich so einen Kurs zu machen, ohne irgendwie Störgeräusche oder Ablenkungen, irgendwelche To-Dos, die noch im Hinterkopf waren. Und rein von den Bewegungen her, von diesen Stretch-Bewegungen und so, glaube ich, hat das meinem Rücken was gebracht. Ich hatte aber ein ganz arges Problem damit, so zu meditieren. Also es ist ja noch nicht mal meditieren, ne? Das ist ja eher ein zur Ruhe kommen. Meditieren ist ja dann noch mehr, ist ja wirklich in sich reingehen. Aber es waren die ersten Ausläufer vom Meditieren, dass sie wirklich sagte, so und jetzt atmest du einmal tief ein und fühlst dabei deine Fußsohle und während du ausatmest, dann kannst du mal in dich hineinschauen. Stell dir vor, du bist eine zweite Person, die auf dich guckt, wie du da gerade sitzt, mit verschränkten Beinen und die Fußsohlen hinters Ohr geklappt. Und was würdest du über dich denken? So. Und ich hatte total das Problem damit, so sehr zur Ruhe kommen. Ich bin 1000%ig sicher, dass es an mir liegt, dass ich quasi ein Problem damit habe, so ruhig zu sein und so sehr runterzukommen. Einfach weil die Grundsituation, glaube ich, von ganz vielen Menschen ist, dass man immer angespannt ist. Und man müsste das, glaube ich, häufiger machen. Also wenn du überlegst, kurzes Fazit, wenn du überlegst zu meditieren, glaube ich, kannst du dir nicht vornehmen, einmal zu meditieren und einmal zur Ruhe zu kommen und nach einem Mal zu sagen, ich weiß jetzt, wie das ist, sondern du wirst dich beim ersten Mal erstmal seltsam fühlen und ich glaube, du musst dem mehr Raum und Möglichkeiten geben. Mhm. Aber dann könnte ich mir vorstellen, dass es cool ist.
Ich überlege gerade, heißt es überhaupt meditieren oder heißt es nicht meditieren?
Wie lange hast du gewartet, dass ich endlich ruhig bin, um deinen Gag zu machen?
Ich warte hier seit 5 Minuten und höre dir gar nicht mehr zu. Ich habe nur gewartet, wann macht er denn mal eine Sekunde Lücke, dass ich mein schlechtes Wortspiel hier bringen kann. So, jetzt war es endlich soweit. Nee, aber du hast mir geholfen oder du hast versucht, mir zu helfen. Ich weiß das zu wertschätzen. Ich glaube, ich muss mich da mal mit auseinandersetzen. Ich möchte noch kurz sagen, wie ich überhaupt darauf komme. Ich merke in letzter Zeit, dass ich gerade so Richtung Mittagszeit wirklich überreizt bin. Vielleicht kenne ich dieses Wort auch erst jetzt, aber ich merke, ich fange so viele Sachen an und versuche sie gleichzeitig zu jonglieren zwischen 7 und 12 Uhr, dass ich dann irgendwann mein Kopf explodiert. Ja, es sind einfach zu viele Baustellen, Mails, Arbeitssachen, Freunde, private Projekte und sowas, die ich morgens dann anschiebe und dann kommt, ist alles gleichzeitig und dann bin ich kurz davor, dass es so macht, ja, und bisher, wenn es der Tag hergibt, mache ich 10 Minuten Augen zu und penne in einem dunklen Raum, so gut es geht. Manchmal schlafe ich auch gar nicht ein, aber ich hatte halt zuletzt gelesen, ich glaube, wir haben sogar die Folge hier drüber gemacht, dass 6% der Deutschen in ihrer Me-Time gerne meditieren. Und ich dachte mir, das könnte was für mich sein. Mein Problem ist nur, dass in mir noch der 16-jährige pubertäre Nick steckt, der sagt, meditieren, Lullipulli, kannst ja auch Pilates machen und Bauchbeine-Po-Kurse und Yoga. Also ich habe das so ganz primitive, so eine Abwehrhaltung, die einfach dumm ist. Ich weiß das, aber trotzdem führt es dazu, dass ich mich nicht traue, mich darauf einzulassen, you know? Mhm.
Voll Kanne. Ja, ich verstehe das. Mach doch mal und bring dann mit, wie du es fandest.
Okay. Ich mach das. Aber ich mach's auch ein paar Mal, weil der Tipp ist gut. Ich glaube, das kann nicht nach dem ersten Mal funktionieren. Und dann schaue ich, was passiert. Ich habe gelesen, man hat am Tag bis zu 60.000 Gedanken. Und da macht's ja nur Sinn, mal kurz auf die Pause-Taste zu drücken.
Absolut.
Wir hoffen, wir haben euch ungefähr 2.000 von den 60.000 neuen Gedanken geschenkt nach dieser Folge. Und ihr seid nicht überreizt, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr im Zen, in eurer Mitte, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Und haben euch da ein bisschen was mit an die Hand gegeben. Seid nicht so streng mit euch selber, versucht euch zu entspannen, sei es mit Meditieren oder was anderem. Und toll, dass ihr diesen Podcast hört. Bis hierhin und immer weiter, so weit wie es nur geht. Liebe Grüße, peace out.
Haut rein.
Unser Podcast-Tipp heute für euch ist 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. 2 Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands besprechen da jeden Morgen aktuelle Nachrichtenthemen und stellen sich dabei die Frage, was hat denn das konkret mit uns zu tun? Und dabei geht es um Themen wie, was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizisten oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob sie wirklich krank sind? Solche Sachen.
Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Und den Podcast, den gibt es in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zu 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist dann auch nochmal hier in unseren Shownotes.
Deep Romance Daddies.